Previously on
Bad Film Kino in deinem Gehörgang.
Herzlich willkommen bei... Nein. Was?
Wir machen immer den Spruch, hallo Paula.
Ach so, ich wollte es jetzt anschließen. Naja, hallo Daniel.
Hallo Paula.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
Nein, wir machen jetzt seit 11 Folgen, seit 10 Folgen sagen wir mal hallo Paula, hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen. Und jetzt kommst du hier mit irgendwas mit herzlich willkommen. Ich meine, das ist ja so, als würde irgendwie Nike jetzt sagen, just make it.
Das liegt ja daran, dass ich einen neuen Job angefangen habe vor anderthalb Wochen und jetzt fast täglich Texte schreibe, die mit herzlich willkommen bei XY anfangen.
Nike, just make it.
Außerdem kann man ja ruhig auch mal was Neues ausprobieren.
Ja, aber wir haben, ich finde, dass wir den Film mit Hallo, liebe Zuhörerinnen und Hallo, liebe Zuhörer, also das ist...
Du willst die Corporate Identity.
Genau, das ist so.
Also gut.
Die Leute sollen uns hören und die sollen sofort wissen, weißt du, die haben ihre Liste so. Ich höre ja zum Beispiel auch Podcasts auf dem Fahrrad viel. Und dann habe ich sie so in einer Reihe und dann weiß ich nicht, kann ich hier nicht vom Fahrrad jetzt schnell aufs Display gucken, was ich jetzt höre, sondern ich höre dann gleich irgendwie, okay, das ist der Podcast. So, also es gibt halt viele Podcasts, die in irgendeiner Form einfach ikonisch beginnen.
Ja.
Mr. Capra, dessen Spitzname Capricorn ist, was heißt es? Steinbock?
Steinbock, ne?
Aber halt natürlich auch da das Popcorn drin steckt und das heißt so, das soll so, also sein, so ein Mashup zwischen seinem Namen und Popcorn, das soll halt so auch bedeuten, dass er jetzt so leichtes Popcorn-Kino gemacht hat für seine Zeit. War jetzt halt kein Hitchcock oder kein Chaplin, sondern hat halt eher so den Film für die breite Masse gemacht. Regie geführt hat der große Frank Capra. Der hat eine ganze Menge Klassiker, also er hat ewig viele Filme gedreht und so die bekanntesten sind It's a Wonderful Life 1946, dieser Film, der in Amerika immer zu Weihnachten gesehen wird, wie bei uns der kleine Lord. Genau. Arsen und Spitzenhäubchen aus dem Jahr 44, Mr. Smith geht nach Washington 39.
Den haben wir doch auch angeschaut.
Genau,
ist das nicht auch mit Clark Gable?
Nee, das war ein anderer, das war aber auch irgend so ein alter Star, der dann noch voll jung ist. Ich hab's vergessen. Ich kann gleich nachschauen. In den Fesseln von Shangri-La von 1937. Ist auch so ein Abenteuerfilm-Klassiker. Und natürlich, es geschah in einer Nacht von 1934. Das macht ja auch irgendwie einen großen Regisseur aus, dass er, selbst wenn es leicht wirkt, da noch viel dahinter stecken hat.
Ja, sicherlich. Aber ich meine ja damit einfach nur, ich denke auch, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat und den Namen nicht willkürlich gewählt hat. Aber ich denke, das bringt ja jetzt auch nichts, da jetzt so rüber zu rätseln, welche Nacht er jetzt genau meinte. Weil es
das ist doch spannend.
Genau, gut, die letzte Nacht.
Das ist
Nacht
doch spannend, sein, weil ja, aber.
Also jetzt hast du aber.
Entschuldigung.
Ja. Also letzte Nacht könnte es genauso gut sein. Ja. Weil das ist die Nacht, in der die Mauern von Jericho fallen, ja?
Ja, das könnte es auch sein. Nein, aber ich glaube halt, dass Capra das sehr bewusst gemacht hat, dass er den Film It Happened One Night genannt hat und uns dann vier Nächte zeigt, dass er sich dessen, dieser Diskrepanz, total bewusst war.
Ja,
es ist
das
nicht so wie jetzt irgendwie
sein,
Before Sunrise, wo es ganz klar ist, so der ganze Film spielt halt in einer Nacht so. Sondern er weiß halt genau, ich habe hier vier Nächte, aber ich nenne es Happened One Night und dann weiß er auch, dass die Zuschauer spekulieren und das will er ja irgendwie.
Ja, vielleicht war es aber so, dass er sich dachte, it happened in Four Nights, klingt irgendwie scheiße, ne?
Ja,
aber irgendwie
ja
kriegt den ganzen Stoff
können.
Auch nicht in eine Nacht rein.
Hätte es ja auch irgendwie A Buzz and Two Lovers oder so nennen können.
Ich meine, das hätte ich jetzt anderes. Eigentlich auch ganz gut gefunden, weil ich finde den Bus auch ziemlich bedeutungsschwer im Film. It happened in the bus.
Das wäre es gewesen, aber naja, ich muss da noch mal länger drüber nachdenken. Vielleicht.
Ja, oder
vielleicht hat
ja
auch vielleicht hört ja einer unserer Hörer das und kennt die Antwort. In dem Sinne fangen wir mal an, oder?
Womit?
Mit dem Podcast.
Ach so.
Hey, little fella,
You worry me, you know. You got some place to sleep?
No. Nope.
You don't.
But you got any money?
No.
No wonder you jumped in the river.
I jumped in the river to save you so I could get my wings. Uh-oh.
Somebody just made it.
Made what?
Every time you hear a bell ring, it means that some angel's just got his wings.
Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Hörerinnen.
Hallo liebe Hörer.
Willkommen zu einer neuen und nicht nur einer, sondern dem super duper mega heftigen Weihnachtsspecial der großen Sause mit drei brennenden Kerzen und der ganz schon im Ofen.
Ente.
Ente. Habe ich gesagt, dass das Weihnachtsspecial ist?
Nein, das Wort fehlt noch.
Achso, das Weihnachtsspecial hier im Spätfilm. Folge Nummer 13. Wir befinden uns auf der Zielgerade, der 19. Dezember und 2013. Genau.
Heute hat mein Onkel Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch auch von uns hier an dieser Stelle, falls er uns zuhören sollte. Viel Spaß an deinem Geburtstag.
Abend.
Paula.
Daniel.
Welchen Film haben wir zu unserem super duper mega geilen Weihnachtsspecial geguckt?
Ein Weihnachtsfilm.
Ein Weihnachtsfilm, ja. Ist ja der Hammer.
Ja, das war eine gute Idee von dir.
Ja?
Ja, das finde ich schon.
Super. Ich muss noch was einfügen, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt drei kleine Wichtel diesen Podcast hören und total verwirrt sind, weil das nicht ihr Podcast ist. Wir haben es nämlich noch gar nicht erwähnt. Wir haben uns dieses Jahr am Pottwichteln beteiligt. Und das ist für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, ein großer Vorteil, denn ihr werdet in wenigen Tagen, nämlich am Heiligabend, noch eine Weihnachtsfolge zu hören bekommen. Aber das ist nicht diese Folge hier, sondern das ist hier das Weihnachtsspecial von Paula und Daniel, während dann am Weihnachtsabend jemand anders für euch diesen Podcast moderieren wird. Und die haben das auch ganz toll gemacht. Ich habe es schon gehört und es ist wirklich ganz großer Sport.
Ich habe es noch nicht gehört. Wir haben das in der Folge erwähnt, in der wir selber gewichtelt haben.
Oh, okay.
So wichtig. Aber gut, du hast, glaube ich, jetzt doch schon erwähnt gehabt, dass das die Weihnachtsfolge ist. Ja. Was du aber nicht erwähnt hast, ist, wie unser Podcast, sage ich das auch schon, Podcast heißt.
Ja, wie heißt denn unser Podcast?
Nämlich Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang.
Yeah.
Genau, und der Weihnachtsfilm, den wir uns angeschaut haben, ist ein Film, der in den USA, glaube ich, sagtest du, immer zur Weihnachtszeit gezeigt wird. Also so wie bei uns Der kleine Lord.
Mhm.
Ja. Und der heißt...
Und noch viel krasser ist der Hype in den USA, aber wie heißt der Film?
Ist das Leben nicht schön? Ich habe geschrieben, ist das Leben nicht schon? Ist das Leben nicht schon?
Ist das Leben nicht schön auf Deutsch und im Englischen It's a wonderful life.
Okay, da was siehst du das wieder typisch deutsch, mit dieser Frage, der Deutsche zweifelt daran, ob das Leben schön ist und der US-Amerikaner, der sieht es dann schon so an. Das ist ja schon eine Aussage.
It's a wonderful life. Ja, das ist ja eher so eine rhetorische Frage. So weißt du, stellst dir vor, so alte Oma.
Ach, ist das Leben nicht schön?
Genau.
Ja, ist das Leben nicht schön? Wohnst du noch oder lebst du schön?
Oh Gott, ja. Apropos Gott, kommt er eigentlich selbst von mir? Gell? Es sind nur seine Engel, die da...
Ja, ein gewisser Jakob kommt, oder?
Josef.
Stimmt, Josef.
Der ist doch hier. Und naja. Der Film stammt aus dem Jahr 1946. Er ist, wie unsere Hörer schon wissen, weil sie mein neues tolles Intro-Vorgeplänkel gehört haben, stammt er von Frank Capra.
Du hast alleine ein Vorgeplänkel gemacht.
Ich habe nicht kein Vorgeplänkel, ich habe so ein Previously gemacht, wie auch schon bei Hitchcock, weil wir zum zweiten Mal einen Capra-Film besprechen. Achso. Habe ich einfach mal zusammengefasst, was wir so über Capra schon gesagt haben.
Okay.
Und der hat, wie gesagt, Regie geführt. In den Hauptrollen spielen James Stewart und Donna Reed. Das Studio war Liberty Films und der Filmverleih war RKO Radio. Beide sind mittlerweile pleite gegangen oder schon in den 50er Jahren. Das Budget lag bei 3,7 Millionen Dollar, was damals ein richtig großer Batzen Geld war. Und das Genre ist schon ganz schön spannend, denn es spielt sich irgendwo zwischen Fantasy, Drama, Tragödie, Tragikomödie, Melodram ab, so.
Fantasy, ja.
Ja, also er wird als der beste Fantasy-Film von, oder ich glaube zumindest irgendwo ziemlich weit oben in der Liste der Fantasy-Filme vom American Film Institute gewertet.
Ja, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen.
Guck mal später.
Also welches Genre das jetzt ist.
Achso.
Oder? Worum ging es gerade?
Ja, welches Genre das jetzt ist.
Genau.
Aber da willst du jetzt nicht drüber reden.
Ja, ich würde gern vorher die Inhaltsangabe noch machen. Sonst wird es, glaube ich, so ein bisschen schwer nachzuvollziehen.
Konfus.
Ja.
Ja, sonst sind wir auch nicht konfus. Sonst sind wir immer ganz straight.
Sonst sind wir immer nur unstrukturiert, ja.
Achso. Paula, fass den Film noch mal in 5 Sätzen zusammen.
Okay, also ich würde jetzt gerne einfach nur den Film kurz zusammenfassen, aber mich nicht auf Szenen konzentrieren, wenn es okay ist.
Vollkommen, nur nicht in Romanen, meine ich ja damit.
Ja, ja, also ich versuche es kurz und bündig. Der Protagonist heißt George Bailey und wohnt in einem Dorf namens Bedford Falls. Er ist der Sohn eines Kreditgebers.
Ja, ne? So eine Art Kleinbank, würde ich sagen.
Ja, aber die machen vor allem irgendwie was mit.
Ja, sowas wie eine Sparkasse, halt so eine Genossenschaftsbank, würde ich sagen.
Und hat Großes in seinem Leben vor. Ja, er möchte Architekt werden, raus aus Bedford Falls und Brücken und die größten Brücken und die höchsten Türme bauen.
Vorher will er noch um die Welt reisen.
Ja, das ist ja, genau, das ist ein ganz konkreter Plan. Bevor er aufs College geht, möchte er eben noch diese Weltreise machen. Aber seine Pläne kann er leider nicht verwirklichen.
Warum denn nicht?
Das gibt mehrere Punkte, an denen er dann endlich losziehen will, aber an denen das Schicksal ihm immer einen Streich spielt und ihn hindert.
Oh mein Gott, was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel, als er ganz konkret die Sachen schon gepackt hat für die Weltreise, was ist denn da? Ach ja,
genau. Nee, ich glaube, ein Schlaganfall, sein Vater.
Ja, genau, es war kein Herzinfarkt, den du gerade dargestellt hast, sondern ein Schlaganfall. Also noch in der gleichen Nacht auch, in der er das. Sein Bruder
hat das College hat absolviert und er ist, nicht das College, die High School absolviert.
Genau,
und
ist noch jünger.
Er war da auf der Abschlussfeier und.
Aber jetzt sind es garantiert schon mehr als 5 Sätze, weil wenn du jetzt fragst, warum,
ja, sorry.
Dann muss man halt mehr gut. Sachen dazu sagen. Gut,
ich höre auf zu fragen.
Also es kommt immer irgendwas dazwischen. Mhm. Und
aber nicht irgendwas darauf wollte ich, sondern es sind immer Verpflichtungen.
Genau.
Er tut immer Gutes anderen und steckt deswegen selbst zurück. TV-Tropes hatten da einen sehr schönen Ausdruck, die nannten das nämlich, das kann sich noch um Stunden handeln, das chronische Held-Syndrom.
Er
kann gar nicht anders, als anderen zu helfen. Mhm. Ich glaube, Paradebeispiel ist, als er das in einer Finanzkrise seiner Bank das Geld, was er eigentlich für seine Hochzeitsreise aufgespart hat, dann seinen Mitbürgern, also Mitbewohnern der Stadt als Kredit gibt, so damit die nächste Woche überbrücken können und da keine Wirtschaftskrise ausbricht.
Jupp. Genau.
Und was ist jetzt das, also er kann seine Träume nicht verwirklichen, aber...
Genau, der übernimmt diese Bank seines Vaters und eigentlich führt er die ganz gut.
Mhm.
Also nicht nur eigentlich. Und eines Tages muss sein, soll sein Onkel Einnahmen von $8,000 zu der anderen, zur richtigen Bank bringen. Also das ist ja, wie gesagt, keine Bank, sondern eigentlich was mit dem Kreditgeber halt. Und der Onkel Bill verliert das Geld leider ausgerechnet an George Baileys größtem Feind Henry Potter.
Mhm. Potter!
Und aus irgendwelchen Gründen ist das so ein Problem, dass diese $8,000 verschwinden, dass damit die Existenz dieser Kreditanstalt auf dem Spiel steht.
Ja, sie haben gerade die Buchprüfung im Haus.
Ja, ich verstehe aber trotzdem nicht, warum das ein Problem ist. Aber egal.
Und du musst bedenken, $8,000 war 1946 unglaublich viel mehr Kohle, als es heute ist.
Ja, ja, sicher.
So, und sie haben halt jetzt dieses Loch in den Büchern stehen von dem Geld, das sie nicht nachweisen können, wo es ist. So.
Der Bankrevisor
ist. Genau. Und ich würde, es wird nie explizit gesagt, aber ich würde halt vermuten, dass sie halt im Zweifel wegen Korruption dran wären, deswegen Unterschlagung. So.
Hm. Ja. I don't know. Und an diesem Punkt möchte er, also George Bailey, sich das Leben nehmen. Ja, weil er denkt, alles ist hin. Er hat auch irgendwie inzwischen 4 Kinder und eine Frau zu ernähren. Und möchte sich von einer Brücke stürzen.
Ja. Das ist ja tragisch.
Genau. Und das ist jetzt so ein kleiner Rückgriff. In dem Moment geht das Intro des Films weiter. Ja, klar, es fängt nämlich damit an, dass der Engel zweiter Klasse, Clarence, von seinem Vorgesetzten auf die Erde geschickt wird, um George Bailey das Leben zu retten. Und das macht er ziemlich geschickt, weil er springt einfach kurz vor George Bailey von der Brücke, schreit um Hilfe, was dann eben wieder dieses Helfersyndrom in George Bailey erweckt, sodass der diesen Halbengel, Engel zweiter Klasse dann rettet.
Ein Engel, der sich noch seine Flügel verdienen muss.
Ja, genau. Ja, nee.
Aber der
damit
George,
ist es nicht getan.
Genau, der George glaubt dem Engel ja nicht, dass er ein Engel ist, der ihm das Leben retten will.
Genau, ist er immer noch so schwermütig, dass er sich das Leben nehmen will. Und, dann hat Clarence die geniale Idee, George zu zeigen, wie die Welt wäre, wenn er nicht existiere. Ja.
Wo wir dann kurz mal in den Film Noir abtauchen,
ja,
weil das stilistisch.
Das ist alles anders und halt echt böse und so schlimm, dass George Bailey es gar nicht aushält.
Mhm.
Da heißt Ganze. Dann, ja, Bedford Falls heißt dann nämlich auch nicht mehr Bedford Falls, sondern
Pottersville.
Das heißt, dieser Menschenhasser Henry Potter dann hätte ohne George Bailey dann eben tatsächlich das ganze Dorf aufgekauft und dann würde das Laster herrschen und das Verbrechen.
Ja, eine Kneipe neben der anderen, wobei ich da so eine nette Fantheorie gelesen habe, die sich damit auseinandersetzte, ob denn Pottersville wirklich so ein schrecklicher Ort ist, nämlich diese ganzen Kneipen und was Bordelle und so, die müssen doch unglaublich viele Touristen anlocken. Das heißt, es kommt unglaublich viel Kapital in die Stadt, also geht's den Leuten auch bestimmt viel besser als vorher in Bedford Hills, wo sie alle, das ist ja die ganze Zeit Thema des Films, bettelarm sind.
Ja, nee, nicht. Also da sind zwar immer noch ziemlich viele Reiche da, anscheinend gibt's ja auch welche, die diese Kneipen besuchen können, aber da die Leute, die halt sich durch George Bailey eine schöne Wohnung in Bailey Park leisten könnten, könnten das halt ohne George Bailey nicht. Und
also der Bailey macht so Immobilienfinanzierung sehr viel, dass er halt einfach den Leuten Geld leiht, damit sie sich ein Haus bauen können.
So wie Bailey and Loan. Ich hab's nicht verstanden.
Hm.
Ja.
Ja, außerdem hätte Herr Potter das Geld wahrscheinlich auch selbst eingesackt die ganze Zeit. Der Film ist nämlich auch in der McCarthy-Ära vom FBI als kommunistische Propaganda eingestuft worden, weil die ganze Zeit die Story erzählt wird vom bösen Großbankier und dem guten, kleinen, aufrichtigen Helden, der gegen ihn antritt, zum Wohl der Gemeinschaft, so. Und das fand, also als in der McCarthy-Ära haben sie halt in Amerika überall den bösen Kommunismus gewittert und so auch in diesem Film. Und deswegen hatte er da ein Disapproval vom FBI bekommen.
Okay.
Aber jetzt ist George so schockiert von seinem Erlebnis zu sehen, wie das Leben ohne ihn wäre, dass er was macht?
Ja, dass er wieder erleben möchte.
Ja. Und er rennt nach Hause und ist des Lebens froh und alle seine Freunde und Mitbürger haben auch Geld gesammelt, so dass er dieses Steuerloch stopfen kann von $8,000.
Er hat dann 25.000
bekommen. Ja, das ist sogar noch mehr, weil die 25.000 sind ja nur von diesem einen reichen Freund, der in England ihm dann ein Telegramm schickt. So,
ich habe gehört. Ach, und die sind IA.
Genau, genau, der halt ihm vorher angeboten hat, in sein Business einzusteigen, wo er die Gelegenheit auch wieder nicht genutzt hat und dann reich wurde und George Bailey nicht. Also er hat eine ganze Menge Kohle dann so und aber er hat vor allen Dingen erkannt, dass auch das einfache Leben seine Reize hat, nämlich dass es a wonderful life ist.
Ja, nicht das einfache Leben, sondern das Leben, das er schon hat.
Genau.
Weil es geht ihm ja immer darum, dass er seine Träume verwirklichen möchte und da halt daran gehindert wird.
Mhm. Und da, genau an dieser Stelle, muss ich sagen, Eat This Pixar mit Blick auf den letzten Film, weil es ist nämlich kein komplett perfektes Happy End, sondern es ist so ein bittersweet End. So. Du hast halt im Grunde ist keins seiner Probleme gelöst, außer jetzt erstmal das Geld so, das sondern ist
sein
Problem. Ja, aber er hat immer noch nicht seine Träume erfüllt. Der Potter ist mit dem Diebstahl von den $8,000 davon gekommen, weswegen hier der Capra auch nochmal Ärger mit dem Hays Code bekommen hat. Der Hays Code war dieser Moralindex, nachdem man Filme machen musste und danach durfte ein Verbrechen nicht ungesühnt bleiben und das hat hier Capra einfach mal ganz dreist ignoriert. Das heißt, am Ende erkennt George zwar, dass das Leben schön ist und dass auch das halt dieses Leben ohne, was er hat, aber es ist eben nicht so alles rundum wunderschön, so wie ich es halt letzte Woche oder beim letzten Podcast kritisiert hatte bei Pixar, die sich das halt nicht verkneifen konnten, zum Schluss das rundum Happy End zu machen, obwohl auch dort so ein bittersweet End möglich gewesen wäre.
Aber ja.
Finn, und das hat, also da hat der Film auf jeden Fall einen dicken Stein im Brett bei mir.
Ich finde ihn auch schön.
Fandst du ihn auch schön?
Also die Jetzt-Handlung, die findet übrigens am Weihnachtsabend statt. Also der größte Teil des Films besteht in dem Vorgriff. Und der große Handlungsumschwung und die Lösung, die finden am Weihnachtsabend statt.
Genau, also so 80% würde ich fast sagen des Films. Oder vielleicht
sogar mehr.
Naja, also der größte Teil, sag ich mal, ist Rückblende auf sein Leben. Dann diese Ereignisse, die halt zu seinem versuchten Suizid oder geplanten Suizid führen, die sind am Weihnachtsabend und halt die Konklusion am Ende dann. Und das ist auch dadurch, dass halt das meiste des Films nicht an Weihnachten spielt, kommt halt auch immer wieder die Diskussion auf, ob es denn wirklich ein Weihnachtsfilm ist. Was ich aber absolut bejahen würde, nicht nur, weil er halt da halt die zentralen Elemente an Weihnachten spielen, sondern auch, weil halt diese Nächstenliebe-Botschaft, die da drin steckt, ja einfach so total weihnachtlich ist. So ist ja dieses, sagt es nicht Clarence, der Engel sogar, mit diesem Niemand ist ein armer Mensch, der Freunde hat, so?
Doch, das schreibt er in dieses Buch rein.
Ah ja, genau, siehst du, also, das ist ja...
Kein Mann, der Freunde hat, ist ein Versager.
Ah, oder so. Siehst du, und das ist so, ach Gott, da kommen mir schon wieder die Tränen.
Ja.
Und das ist ja schon so eine sehr, meines Erachtens, sehr christlich-weihnachtliche Botschaft.
Ja, das erinnert mich, also ich hatte 2 Tage vorher About Schmidt geguckt und dieser Film hat große Parallelen zu dem, weil so endet es nämlich auch. Mhm. Was die ganze Zeit immer siehst du immer nur, warum Schmidt unglücklich ist. Und am Ende weint er vor Freude, weil sein kleiner, Patenjunge in Timbuktu, Zimbabwe, ihm halt schreibt oder schreiben lässt, dass er ihn sehr gern hat und hofft, dass er glücklich ist.
Oh, ja. Aber der Film ist nicht nur ein Weihnachtsfilm. Auch die Story ist geradezu ein Weihnachtswunder.
Ja.
Denn die, jetzt ist hier gerade mein Display ausgegangen, aber ich habe es schnell wieder eingeschaltet. Die Geschichte, also der Film basiert auf der Kurzgeschichte The Greatest Gift. Und aus dem Jahr 1939 von Philipp van Doren Stern.
Aha.
Und Stern schrieb die Geschichte und schickte sie an etliche Verlage und keiner wollte sie veröffentlichen. Alles blöd, ja, findet man nicht gut. So, dass dann Stern auf eigene Kosten 100 Exemplare der Kurzgeschichte drucken ließ und sie an seine Freunde als Weihnachtsbrief verschickte, so dass ja in auch so eine amerikanische Tradition, die da viel ausgeprägter ist als hier in Deutschland, dass halt sehr viele Leute so quasi so einen Jahresbrief schicken und ihren Freunden erzählen, wie denn ihr Jahr so lief. So, ja. Und er hatte diese Geschichte als Weihnachtsbrief geschickt und einer der Person oder irgendwie geriet dann dieser Weihnachtsbrief in die Hände von einem Manager von den RKO Pictures und die haben sie dann für $10,000 gekauft, haben das dann versucht zu verwirklichen, aber es nicht geschafft, den Stoff umzusetzen. Sie wollten einen anderen Star dafür haben, den haben sie nicht bekommen und sie hatten Probleme, das Drehbuch zu adaptieren und so. Und dann kam Capra aus dem Krieg zurück. Capra war vor dem Krieg großer Hollywood-Star-Regisseur gewesen und war dann im Zweiten Weltkrieg in einem Dienst der Armee eingetreten und hat da als Dokumentarfilmer gearbeitet und er kam halt aus dem Krieg zurück und so sein Ruhm war voll verblasst und er fand keine Anschlussanstellung und hat dann mit einem Freund zusammen ein unabhängiges Studio mit dem Namen Liberty Films gegründet. Und das Studio hat dann die Rechte an dem Film gekauft, an dem Stoff. Und die haben nochmal eine ganze Menge Drehbuchautoren draufgeschmissen und haben dann den Film umgesetzt. Und das war auch wieder ganz tragisch, weil der Film sehr, sehr teuer war, was unter anderem daran lag, dass sie die komplette Stadt, oder halt nicht die komplette, aber eines der größten Sets in der Geschichte von Hollywood gebaut haben, indem sie da, ich glaube, 1,6 Hektar mit Stadt bebaut haben, halt dieses Bedford Falls. Und zum Beispiel diese Hauptstraße mit, ich glaube, 75 Geschäften, 20 voll ausgewachsenen Eichen haben sie gepflanzt. Mhm. Auf dem Gelände haben sie Katzen, Hunde und Tauben ausgesetzt, damit sie da...
Jetzt im Babys Park, aber...
insgesamt auf dem ganzen Set, damit es halt belebter und natürlicher wirkt. Mhm. So. Und ein anderer Aspekt, der sehr teuer war, war der Schnee. Nämlich Schnee wurde damals üblicherweise so, Kunstschnee im Kino so gemacht, dass man Cornflakes weiß anmalte und die dann rieseln ließ. Aber das führte natürlich dazu, dass die Dinger einen unheimlichen Lärm gemacht haben, wenn die Leute dann durch den Schnee liefen, ging so und man musste das halt nachvertonen. Und das wollte Capra aus irgendwelchen Gründen nicht, sondern wollte den Ton live on tape aufnehmen und deswegen haben sie sich eine neue Methode Schnee zu machen ausgedacht mit Wasser, Seife und Feuerlöscher, Schaum wurde der Schnee dann hergestellt, den sie in dem Film verwendet haben. Und das führte alles dazu, dass der Film sehr, sehr teuer war und dann zwar in den Kinokassen kein totaler Flop war, aber seine Produktionskosten nicht mehr einspielen konnte. Und das war dann wiederum einer der Gründe, warum Liberty Films sie haben noch einen weiteren Film gedreht, aber dann mussten sie Konkurs anmelden, weil sie pleite gegangen sind, einfach so. Und durch den Konkurs wechselte der Film dann öfter seine Besitzer und wurde dann weitgehend vergessen. Und so vergaßen die eigentlichen Besitzer dann auch das Copyright zu verlängern, als es auslief. Und somit wurde der Film dann in den 70ern auf einmal gemeinfrei. Und das führte dazu halt, dass die Fernsehsender ihn quasi so als billigen Stoff an Weihnachten gebracht haben. Und dann halt nicht nur einmal, sondern immer mehr und immer mehr Filmstationen und auch mehrmals. So, es gab wohl in den 70er, 80er eine Phase, wo der Film quasi rund um die Uhr lief und es so gängige Praxis war, dass man einfach mal reinzappte, ein paar Szenen sah, wieder ausschaltete, weil man eh wusste, dass wenn man später den Fernseher wieder anmacht, dass dann man einfach weitergucken kann. Und das erst dieses ins Gemeinfreie fallen, also Ablaufen des Copyrights, führte dazu, dass er so ein Riesenerfolg wurde und auch nachträglich dann nochmal komplett neu bewertet wurde und jetzt als wirklich einer der besten Filme aller Zeiten gewertet wird. Und das, was ich persönlich auch nochmal... Ja, der ist total weit oben einsortiert. Also dieses American Film Institute hat ja irgendwie zum 100-jährigen Bestehen des Films jede Menge Listen gemacht und da ist er in der wichtigsten Liste, also 100 Jahre, 100 Filme, war er 1998 auf Platz 8 eingesetzt und 2007, als sie die nochmal einer Revision unterzogen, oder der besten Filme. Mhm. 2007 haben sie ihn immerhin noch auf Platz 20, also den 20 besten Film des Jahrhunderts eingestuft.
Also man muss ja da auch unterscheiden zwischen der Beste und
nee, das am ist häufigsten schon, gesehen. Das ist AFI Film Institute ist schon eine Qualitätsliste. So ist er zum Beispiel auch auf den 100 Cheers, also oder 100 herzerwärmendsten Filmen oder sowas, ist auf Platz 1. Auf den 100 Passions auf Platz 8. Auf den Passion, das ist wahrscheinlich so Herzschmerz, oder?
Und sowas. Leidenschaft.
Ja. Auf Platz 3 in der Kategorie Fantasy ist er gelandet. Ja, und auch zum Beispiel bei der IMDb ist er auf Platz 27. Weil diese
Fantasy-Elemente ja eigentlich totaler Murks sind.
Ja, die sind ziemlich trashig so, aber... Nee, lass uns das gleich, also, oder nein, es ist halt so, die Umsetzung ist halt, also, die Exposition fängt so an, dass du halt irgendwie so Galaxien, ein Foto von Galaxien siehst. Ich fand das total lustig, weil das so trashig war.
Das habe ich doch noch im Ohr, wie du dich darüber gefreut hast, über diese Special Effects, weil die Kamera rausfährt und man dann die Erde als Ganzes
sieht. Ja, das war okay, aber wie man dann diese drei Galaxien sieht und die sich miteinander unterhalten, das ist ja... Weißt du, also dieses Rauszoomen, das war okay, aber dann sieht man so drei Galaxien. Okay,
ich fand das super.
Ja, das meine ich aber auch gar nicht. Das war total toll und ich bin immer noch der Meinung, das war ein Top-Special-Effekt für die Zeit. Aber im Anschluss an dieses Herauszoomen sieht man quasi ein Foto von drei Galaxien, die immer so aufleuchten und sich dann unterhalten und das sind dann die Engel. So.
Die blinken im Sprechrhythmus.
Genau. Und das war ja wohl unglaublich trashig so. Und das heißt halt so, aber dass so die Umsetzung, die war halt eher mau, aber das ist halt auch dem Jahr zu schulden. Während aber so ja dieses diese Prämisse des Films, das ist halt einfach, du hast hier halt so diese übernatürliche Intervention. Und damit hat er, das hat er halt auch quasi so als filmischen Code gesetzt, so, das ist danach immer wieder aufgegriffen worden. Zum Beispiel Butterfly-Effekt macht das ja. Ist ja auch dieses, er reist zurück in der Zeit und ändert eine Kleinigkeit. Ist im Grunde auch diese übernatürliche Intervention in sein Leben. Dieses Was wäre wenn, ist halt so eine Frage, die sich jeder mal stellt. Mhm. Und der Film spielt halt damit, dass so eine übernatürliche Kraft das ermöglicht, dass man da eine Antwort drauf kriegt. Und das finde ich schon eine ganz coole Idee einfach. Und auch halt abgesehen von diesem ersten sehr billigen Special-Effekt, fand ich das nicht schlecht umgesetzt. Aber ich war doch eigentlich gerade bei was ganz anderem. Ich war nämlich dabei, dass, obwohl der Film anfangs so sehr viele Steine im Weg hatte, er am Ende dann hintenrum groß rauskam, mhm, und das dann wiederum meines Erachtens total hinterhältig Nachdem dann nämlich die Rechteinhaber festgestellt haben, so, oh, dieser Film, für den wir uns nie interessiert haben und dessen Copyright wir nie verlängert haben, weil wir uns nicht dafür interessiert haben, ist plötzlich ein Riesenerfolg, haben sie nämlich angefangen, mit juristischen Tricks sich das Copyright dann doch wieder zu sichern, so für den Film zwar nicht, aber sie konnten dann über die Musik und das Drehbuch wieder durch die Hintertür an die Rechte rankommen, so dass es heute gar nicht mehr diese Praxis gibt, dass der so unglaublich oft im Fernsehen läuft, sondern immer nur zweimal an Weihnachten ausgestrahlt wird in den USA, ich glaube von CBS, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und das finde ich halt irgendwie schon wieder so echt lausig, so von so einem Unternehmen. Ja.
Ja.
Also klar, die wollen Profit machen, aber so, sie haben sich halt vorher nie für interessiert und jetzt erst, wo die Welt ihn entdeckt, weil er gemeinfrei ist, kommen sie plötzlich an und wollen den wieder für sich haben, so.
Ja, das ist ja keine, also das ist vielleicht eine Erklärung, ja, die wollen Profit machen, aber das ist ja trotzdem mies. Auch wenn es normal ist.
Du hast jetzt so zweimal eingehakt mit dem, ob der wirklich einer der besten Filme ist, hältst du den nicht dafür, für einen der besten Filme?
Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht, wie viele Punkte ich dem geben würde. Aber 100 werden es nicht werden, nee.
Ja, 100 nicht, aber ich glaube, ich werde ihm schon ziemlich viel Wert Filme geben. Nämlich... Punkte. Ja, Punkte. Naja.
Filmwertpunkte.
Filmwertpunkte. Mit einer hohen Halbwertszeit. Nämlich das genau wegen dieser hohen Halbwertszeit. So, weil wir ja vor nicht allzu langer Zeit It Happened One Night gesehen haben und ich da sagte, der Film ist nicht gut gealtert.
Ja.
Und ich habe mich phasenweise gelangweilt und beides fasse ich nicht für diesen Film auf. So, es gab so eine Handvoll Szenen, die ich ein bisschen trashig fand oder ein bisschen altbacken, aber insgesamt war ich durch die Bank weg gut amüsiert. Wie gesagt, ja, hatte auch am Ende Tränen in den Augen, als dann da alle seine Freunde kommen, um ihm aus der Patsche zu helfen. Und finde, dass der Film halt sehr, sehr gut gealtert ist, dass man ihn immer noch angucken kann und er immer noch zeitgemäß wirkt.
Ja, also das Thema ist halt einfach
zeitlos. Immer aktuell. Das ist ja wieder dein
Ja, weil es Kriterium. Geht darum, was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Oder ja, und andersrum wieder dieses Thema, dass die eigenen Wünsche nicht erfüllt werden können oder dass man die nicht erfüllt und deswegen deprimiert. Das ist halt auch irgendwie so ein Thema, was wahrscheinlich viele Menschen plagt.
Na,
das also auch, es ist ja so, dass der gute George schon als Kind diese Idee hat, Architekt zu werden. Das erzählt er seiner späteren Frau schon, als sie noch beide so kleine Steppkes sind. Und diesen Traum schleppt er also ewig mit sich rum und die Realität sieht halt einfach ganz anders aus. Ja. Und ja, in unserem Kulturkreis oder in unserem Leben ist es ja doch so, dass man diese Kindheitsträume einfach irgendwann aufgibt und gegen die Gegebenheiten ersetzt, die man so vorfindet oder die man sich selber ermöglichen kann. So. Und dann denkt man vielleicht später nochmal daran zurück, was man eigentlich sein wollte. Vielleicht in der Midlife-Crisis bei den Männern dann nochmal so. Aber eigentlich nimmt man das ja dann halt auch immer so an, sein Schicksal. Und der
ist das jetzt nicht auch ein Klischee, dass nur Männer eine Midlife-Crisis haben?
Ne, aber die haben es ja wohl ein bisschen heftiger. Ich meine, das ist halt... Frauen haben das natürlich auch, aber die haben halt irgendwie andere Probleme bei der hormonellen Umstellung oder im Alter. Jetzt hast du mich irgendwie gerade aus der Bahn geworfen.
Dass das sowas Normales ist, dass man...
Ach so, ja, dieser George Bailey ist halt ein besonders leidenschaftlicher Mensch, das kann man schon sagen. Also, dass er halt irgendwie seine Träume immer jetzt und sofort haben möchte und das hat er einfach nicht hinkriegt, weil er halt andererseits eine große Leidenschaft für die Menschen hegt. Schon als kleines Kind rettet er zwei anderen Kindern das Leben. Ja. Und ja, deswegen hat er dann eben auch so viele Freunde, weil jeder weiß, dass dass er, dass man auf George Bailey zählen kann.
Und ist ein guter, der George.
Ja, das ist genau. Also, das ist, also so fängt der Film nämlich auch, das sind wirklich die allerersten Minuten des Films, dass du so Häuser siehst und dann hörst du Stimmen aus dem Ort, verschiedene, die Gebete. Für George Bailey beten, genau. Ja, weil es hat einfach einen, also aufgrund seines Altruismus ist ein sehr beliebter Mensch ist und gleichzeitig ärgert er sich wohl darüber, dass er nicht egoistisch genug ist, um seine Träume zu erfüllen. Und das ist halt so das, was einen, also mit dem kann man sich dann halt auch irgendwie identifizieren oder das reißt dann halt so mit, weil er halt in seinem ganzen Leben einen Schritt nach dem anderen tut und halt um anderen weiterzuhelfen oder halt auch so was wie einen Gefallen zu tun, aber halt nie an sich selber denkt. Also er denkt an sich, aber er tut nicht das, was er gerne möchte. Das Krasseste ist eigentlich, dass er Mary heiratet, obwohl er halt eine Szene zuvor noch ganz deutlich sagt, dass er nicht heiraten möchte, sondern dass er weggehen möchte.
Aber sie sich dann in einem während eines Telefonates mit einer dritten Person quasi verlieben. Also sie ist
sie ja schon lange.
Er meint ja auch in sie, also ja, sie ja schon seit Kind in ihm. Ja, aber er
möchte halt nicht dort bleiben, er möchte sich halt nicht binden und so.
Aber dann fällt, als sie sich so dicht kommen, weil sie einen Hörer teilen, dann überkommt es ihn doch. Ja,
die Leidenschaft, ne?
Die Leidenschaft, ja, die Hormone.
Doch an diesem Abend, in dem der alte Mr. Bailey den Schlaganfall bekommt, da lernen sich Mary und George nochmal neu kennen. Also die kannten sich halt aus Kindertagen, als sie halt auf der Straße zusammengespielt haben. Und dann verlieren sie sich irgendwie aus den Augen. Und an diesem Abschlussabend von dem Harry Bailey, glaube ich, da kommen die sich halt näher und George bringt Mary nach Hause. Unterwegs kommen sie dann in so einem alten Haus vorbei, das schon ganz verfallen ist, weil da halt niemand mehr drin wohnt. Und Mary sagt zu George, dass sie dort gerne, also sie möchte das Haus gerne kaufen, sie würde da gerne drin leben. Und George meint halt, er möchte da nicht mal als Gespenst spuken. So schrecklich findet er das. Ja, und am Ende wohnen sie da halt beide und er hasst das Haus. Ja.
Ja, es ist auch Chekhovs Gun wieder, nicht? Das Haus, was so quasi ja auch dann nur so als nebensächliches Ding eingeführt wird, wo sie dann auch Steine in die Fenster werfen, weil wenn man Glas zerschlägt, ein Wunsch in Erfüllung geht.
Genau.
Und da übrigens Donna Reed, Capra hatte einen Stuntman für Donna Reed engagiert, der den Stein für sie werfen sollte. Und sie hat sich halt geweigert und hat gesagt, sie will diesen Stein selbst werfen. Sie wäre hier irgendwie auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und sie könne sehr gut Steine werfen und sie hat geworfen und natürlich auf Anhieb auch das Fenster getroffen. Aber am Ende lernt er ja doch das Haus auch selbst lieben.
Ja, aber du siehst halt schon da, so, weil sie verraten sich ja auch, was sie sich gewünscht haben beim Steinwerfen.
Sie ja nicht. Weil sie ja genau weiß. Also er verrät es ihr, dass er halt um die Welt reisen will. Und
genau, dass er sich aus dem Staub machen möchte.
Genau, und sie sagt es ja extra nicht, weil sie sich ja wünscht, dass er sie heiratet und bei ihr bleibt so und weiß halt, dass wenn sie das sagen würde, das jetzt unangebracht wäre.
Ja.
Sie wird übrigens diese Szene, wie sie da nach Hause laufen, nach dem gewonnenen Tanzwettbewerb, wird in einem Film, den wir auch schon geguckt haben, zitiert von einem anderen Pärchen, was einen Tanzwettbewerb gewonnen hat.
Pulp Fiction.
Genau, das wird. Ich muss es nochmal, ich haus in den Blog, aber angeblich ist halt die Kulisse sehr, sehr ähnlich, wo sie da langlaufen und dieser Weg zu Mia Wallace Haus, den sie da.
Ich kann mich aber nur daran erinnern, dass wie die da um die Hausecke kommen im Pulp Fiction.
Und das soll wohl so vom Set her, soll das wohl sehr ähnlich aufgebaut sein.
Das muss ich auch nochmal angucken, gell?
Ja, ja, wie gesagt, versuche ich beide Szenen zu finden und dann im Blog zu verlinken.
Ja, also jedenfalls werden...
Habe ich auch bei dem letzten Film gemacht, bei so manchen Sachen. Kannst du ruhig mal in den Blog vorbeischauen. Da wirst du so manches spannende Video entdecken.
Ja, aber wenn ich so... so Links zu Videos öffnen muss, dann braucht es wieder 10 Stunden.
Bei deinem alten Computer, ja. Mhm. Das ist ein Drama. Aber du hast ja so ein schönes Tablet, mit dem du das machen könntest.
Stimmt.
Ja, nicht? Also.
Apropos Drama. Ja, ich hatte ja, oder wir hatten ja am Anfang gesagt, dass wir erst die Inhaltsangabe machen und danach besprechen, welchem Genre der Film zuzuordnen ist.
Da sind wir quasi gerade erst fertig mit der Inhaltsangabe.
Ja, oder? Fehlt noch was?
Nö. Ich meinte, dass Wolf schon so über vieles andere geredet haben, nicht?
Nee.
Ja, erzähl mal, welches Genre? Ja, ignoriere mich einfach so. Ich bin total unwichtig für diesen Podcast. Du bist hier der Star.
In dieser Folge des Podcasts wird Daniel leider keine Rolle spielen.
Komm, was ist das Genre?
Ja, also das finde ich halt schwierig. Was hattest du aufgelistet? Fantasy? Ja, also ich war
hängen. Fantasy, Drama, Tragödie, Tragikomödie.
Ich war hängen geblieben bei der Tragödie.
Mhm.
Weil da gibt es einige Elemente, die dazu führen, diesen Film in diese Schublade zu stecken.
Sprich,
Freund
und tritt ein.
Ja, also so einmal diese göttliche Intervention. Das haben wir aus der griechischen Tragödie.
Ja, ja.
Und der Hauptpunkt ist eben das Schicksal. Ja? George Bailey möchte seinem Schicksal entrinnen. Er möchte nicht in Bedford Falls sein Leben verbringen. Er möchte nicht die Firma seines Vaters übernehmen, obwohl das dessen Wunsch gewesen war. Und jedes Mal, wenn er versucht, eben auszubrechen, hindert ihn irgendetwas von außen daran. Und ja, also das schönste Beispiel ist ja dann tatsächlich, dass er dann am Ende in diesem hässlichen, in diesem verhassten Spukhaus wohnen muss. Was denn? Guckst du kritisch?
Ich frage mich halt, ob das wirklich so verhasst ist, dieses Haus, so, oder ob der George, der kommt mir halt auch so vor wie jemand, der halt schnell mal so einen Spruch auf den Lippen hat und schnell mal halt auch irgendwie sein Urteil gefällt und sein, ja, also ich glaube halt nicht, dass der das Haus wirklich so schlimm findet, auch wenn er sich da halt über diesen Knauf auf dem Treppengeländer, der immer abgeht, aufregt, ja, und so.
Und es zieht und, immer.
Aber ich glaube, es ist mehr so ein, so wie er halt, ich glaube, auch sein Leben nicht so schlimm findet, schon vor der augenöffnenden Szene, sondern halt immer nur diesem Traum nachhängt, dass alles ganz anders sein sollte. Und deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob dann wirklich das verhasste Haus da das richtige Prädikat ist. Aber ja, nichtsdestotrotz hast du natürlich...
in einem anderen Haus dort leben wollen.
Nichtsdestotrotz hast du natürlich vollkommen recht, dass er halt wie ein griechischer Held versucht, seinem Schicksal zu entgehen und gerade deswegen immer wieder selbst reintappt, so, nicht?
Ja, das stimmt natürlich nicht ganz. Ne? Das ist ja nicht, dass er deswegen in die Falle tappt, sondern und der weiß ja... Ja, gut.
Ja, sagen wir, okay, er hadert mit seinem Schicksal und es ist so ein Kampf mit und gegen und für sein Schicksal, das ihn den ganzen Film über antreibt.
Genau, er muss eben dieser Held sein für Bedford Falls, aber möchte eigentlich nur raus aus der Stadt.
Ja, aber es hat ein glückliches Ende. Das spricht ja gegen die Tragödie.
Ja, aber nicht, weil sein Schicksal sich doch nicht erfüllt wird, sondern weil er sich damit abfindet und dann halt erkennt, dass das vielleicht auch nicht das Schlechteste für ihn ist.
Und dann gibt es ja...
Weil am Ende, sein Ziel war es ja, einerseits aus Bedford Falls wegzugehen und andererseits große Brücken und hohe Türme zu bauen. Und das hat er halt in Bedford Falls gemacht. Weil er hat halt... Der hat diesen Baileys Park gebaut.
Jetzt komme ich wieder mit her.
Das ist halt auch ein architektonisches Projekt, ja, aber.
Also, es ist kein wirklicher Park, sondern das ist so ein Viertel, wo so quasi so ein Vorort, genau, stehen. Häuser halt, ja, wo die Leute ihre eigenen vier Wände haben, so, die sich vorher zu horrenden Mieten bei dem bösen Mr. Potter in seinen Mietkasernen wohnen mussten.
Also er leistet unheimlich viel, nicht nur für seine Familie, sondern eben für die Bewohner dieses Dorfes und dann eben am Ende fürs ganze Dorf. Ja. Und er hat Brücken zu den Menschen gebaut.
Ja.
Und das ist ja auch der Grund, weil so viele Leute für ihn beten, kommen diese Gebete überhaupt oben im Himmel an.
Genau.
Ja, und dadurch hat er ja wieder echt einen hohen Turm gebaut. Bis in den Himmel. Jetzt wird es zu eklig. Ja.
Trotzdem, die klassische griechische Tragödie würde ja nicht glücklich enden, sondern in einer Tragödie. So, genau. Am Ende sind sie alle tot, so wäre ja das der Ausgang. Und deswegen würde ich halt hier bei der Emmy-Verleihung, also dem Preis für die besten Fernsehproduktionen, gibt es immer den Unterschied zwischen Comedy und Drama. Also es ist halt Drama, nicht wie in der Literaturwissenschaft halt ein Spiel, ein Theaterstück so, sondern es ist halt eben ein ernsthaftes Stück Fernsehen. Und das hat halt dann aber nicht diese quasi Bedingung, dass böse enden muss. Und so würde ich sagen, es gibt so eine Differenz zwischen dem amerikanischen Drama und der Tragödie. Und dann wäre der Film hier wahrscheinlich eher ein Drama.
Ja.
Halt nicht Drama im Sinne der Theaterwissenschaften, sondern ein halt amerikanisches Drama.
Also wenn halt Clarence nicht eingeschritten wäre, so ohne diese göttliche Intervention, wäre es ein Drama gewesen.
Eine Tragödie.
Natürlich, eine Tragödie, weil dann hätte George Bailey sich ja da von der Brücke gestürzt und dann hätte er eine große Familie und viele traurige Freunde hinterlassen.
Mhm. Ach ja.
Mhm. Ja, aber ich kann das nicht wirklich einordnen. Ich bin da auch total schlecht in diesen filmischen Kategorien.
Hm. Ich finde, wir haben das schon ganz gut eingeordnet. Aber
was ist es denn jetzt?
Ja, also es ist...
ein Drama.
Nee, es ist ja das Ding, dass ein Regisseur nicht hingeht und sagt, also ich drehe jetzt mal eine Tragödie oder so. In den seltensten Fällen, klar gibt es das auch so, aber... sondern, dass diese Einordnung immer erst von Kritikern stattfindet. Und wir als Kritiker haben hier, glaube ich, auch jetzt unser Steinchen dazugetan, indem wir halt die verschiedenen Aspekte, die der Film aufgreift, besprochen haben. Ja, das sind halt Tragödie, Drama, Fantasy und auch, also hat ja auch sehr viele komödiantische Elemente. Also da ist auch ein bisschen Comedy drin.
Mir ist auch eingefallen gerade, dass in der griechischen Tragödie auf jeden Fall auch ein Orakel dabei ist. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, was in dem Film das Orakel wäre. Mir sind zwei Sachen eingefallen. Also einmal, dass er auch noch am Anfang, dass er das Gespräch mit seinem Vater hat und der ihm sagt, er hätte gerne, dass George Bailey die Bank übernimmt nach seinem Tod. War es dann das? Oder ist es die Szene, in der Mary und George die Steine werfen?
Es sind mehrere. Ich glaube, es ist nicht das eine Orakel, sondern es wird so in mehreren Motiven angedeutet. Nämlich ein drittes, was mir gerade noch eingefallen war dieser Glücksbringer bei diesem Apotheker, wo er als Kind gearbeitet hat, wo er immer auf so eine Taste gedrückt hat. Und wenn dann, es war so quasi so ein Stehfeuerzeug, und wenn halt die Flamme anging bei dem Drücken, dann geht ein Wunsch in Erfüllung. Und da hat er sich ja immer gewünscht, Millionär zu werden. So, aber eher so scherzhaft. So. Mhm. Und das ist ja auch nochmal so ein Orakel-Ding. So, ich glaube, es gibt nicht das eine Orakel in dem Film, sondern das gibt so.
Sogar ein Orakel mit Feuer. Zwar nicht mit Rauch, aber mit Feuer.
Mhm. Ja, schon fast wie
Delphi. Ja, aber gut, das ist ja da kein Orakel, weil also darum geht's ja nicht. Das ist ja nicht sein Schicksal, Millionär zu werden oder eben nicht, sondern...
Soll ich noch mal ein paar Anekdoten erzählen? Ich habe da noch so viel herausgefunden.
Tja, Chlor.
Während des Drehs hat nämlich Donna Reed, von der ich so ein ziemlicher Fan jetzt geworden bin, weil die irgendwie ziemlich tough war, hat die nämlich unter anderem auch eine Wette gewonnen im Kuhmelken, weil sie irgendwie...
Da waren Kühe?
Ich habe sie auch nicht im Film gesehen, aber irgendwie hatten sie wohl auch Kühe da in dem kleinen Dorf so und sie hatte mit irgendeinem der anderen Schauspieler gewettet, dass sie Kühe melken könnte und der hat ihr das nicht abgenommen. So auch wieder so ein Sexismus-Ding, glaube ich. So, oh, sie zierliches
Kleines. Ja, wobei Melken ist ja irgendwie so eine weibliche.
Ja, ja, aber jetzt nicht so, dass der Hollywood-Star Kühe melken kann. So zierliche kleine Frauen, die so, oh, ich komme vom Land und hat sich dann erstmal hingesetzt und die Kuh gemolken und gewonnen. So. Aber noch viel schöner ist, dass Jimmy Stewart oder James Stewart, genannt Jimmy Stewart, der die männliche Hauptrolle spielt, den George Bailey, der war genau wie Capra, hat im Krieg gedient und das war sein erster Film nach dem Krieg und Capra und er hatten schon bei Mr. Smith geht nach Washington zusammengearbeitet. Und Capra rief ihn dann an, um ihm die Rolle anzubieten und er hat ihm das so erklärt, so, ja, du bist jetzt in dieser kleinen Stadt und die Sachen gehen nicht so richtig und du fängst an zu wünschen, dass du nie geboren worden wärst und dann beschließt du halt Selbstmord zu begehen und von einer Brücke zu sprengen und dann kommt ein Engel namens Clarence vom Himmel runter und Clarence hat noch keine Flügel und er kommt runter und will dich retten und springt selbst in den Fluss, aber Clarence kann gar nicht schwimmen und dann musst du ihn retten. Und dann hat Jimmy Stewart Capra hat dann selbst sich unterbrochen und meinte so, wenn ich dir das so erzähle, dann klingt die Story jetzt nicht so wirklich berauschend. Und daraufhin hat James Stewart entgegnet, okay Frank, du willst also, dass ich jemanden spiele, der Selbstmord begehen will, mit einem Engel ohne Flügel namens Clarence. Ja, ich bin dein Mann. Fand ich auch eine sehr nette Anekdote.
Ja.
Du hattest auch während des Films dich ein bisschen zu Beginn pikiert, so dass die halt doch sehr erwachsen alle aussehen, wie sie da ihr Highschool-Abschluss feiern. Ja, und
alt, nicht erwachsen.
Ja, alt. Und das stimmt halt auch so. Also Donna Reed geht sogar noch, die war 25, aber James Stewart war schon 38. Hm. Was ich halt, dann sagte ich auch schon im Vorgespräch zu dir, echt beeindruckend fand, weil ich fand nicht, dass er wie 38 im Film aussah, sondern dafür hat er wieder ein Babyface. Und wenn wir auch denken, dass wir ihn halt irgendwie noch 20 Jahre später in Hitchcock-Filmen sehen, wo er auch nicht jetzt irgendwie so steinalt aussieht.
Ja, aber da hat er halt schon graue Schläfen.
Ja, trotzdem, ich finde ihn noch ziemlich... Er hat schon ein ziemliches Babyface irgendwie, so für 38. So wie ich.
Ja, eben.
Wir haben uns während des Films gefragt, warum Clarence das auch immer wieder ostentativ betont, dass er da eine Erstausgabe oder so von Tom Sawyer mit sich rumschleppt. Und da habe ich auch lange im Internet recherchiert und es haben sich relativ wenig Leute damit auseinandergesetzt und wenn, waren die Erklärungen nicht so wirklich prickelnd. Aber eine Erklärung, die habe ich gefunden und ich habe ja auch selbst Tom Sawyer gelesen und konnte mich dann auch erinnern, die mich überzeugt hat. Nämlich, es gibt so eine kurze Episode in Tom Sawyer, wo er von seiner Tante geohrfeigt wird und darüber total entrüstet ist und wegläuft, also nicht so richtig wegläuft, sondern nur irgendwie halt das Haus verlässt und runter zum Mississippi läuft und dann halt in seinem Gram überlegt, sich in die Fluten zu stürzen und wie das wohl wäre, wie seine Tante darauf reagieren würde und sich halt so richtig schön ausmalt in aller Epik, wie sie dann um ihn trauert. So. Und das ist halt dieses, wieder haben wir wieder dieses Was-wäre-wenn-Element und den Suizid halt. Und das deswegen, würde ich vermuten, hat Clarence das so als Thema.
Ja, das hat ihn wahrscheinlich dann halt auch auf die Idee gebracht.
Möglicherweise, denn er hat es ja auch nicht gemacht, Tom Sawyer, genau wie dann am Ende.
Genau, und er hat sich es nur vorgestellt.
Mhm, genau. Der Film verhandelt übrigens den amerikanischen Traum. Das habe ich immer wieder gelesen. Das ist so ein geflügeltes Wort, der amerikanische Traum. Aber worum geht's denn dabei eigentlich?
Ich dachte, der amerikanische Traum sei der, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ja. Und ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, das ist halt dieses, das ist ja eigentlich so der Karrieremensch ist halt Potter, aber der ist ja überhaupt nicht glücklich, sondern halt ein alter, verbitterter Mann.
Der hasst alle Menschen und niemanden mehr als die Baileys.
Ah.
Und die Baileys sind halt die Gutmenschen
in dem Dorf. Und die Baileys sind aber arm, so. Er sagt irgendwann, dass er irgendwie $45 in der Woche verdient, so. Und kriegt ja dann auch von Potter einen Job angeboten, wo er irgendwie 20.000 im Jahr macht oder so. Also so weitaus mehr Kohle. Aber sie sind halt trotzdem irgendwie, ja. Also ist es, glaube ich, dahingehend behandelt er den amerikanischen Traum, als dass er sich halt fragt, was brauchst du, um glücklich zu sein? Musst du wirklich dieser Millionär sein oder reicht dir auch das einfache Leben?
Naja, er ist ja dann am Ende schon sehr einflussreich, ne?
Ja.
Auch wenn er nicht reich ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch dieses, ich glaube, das ist halt auch, ich glaube, das ist auch sehr ähnlich wie in Deutschland, dass es den Amerikanern sehr wichtig ist, dieses Eigenheim zu haben, so diese eigenen vier Wände, was ja jetzt auch irgendwie in der Krise in der letzten so eine große Rolle gespielt hat, dass halt viele sich Kredite für Häuser aufgenommen haben, die sie nie zurückzahlen konnten, so, und von den Banken da halt reingetrickst wurden, so, und das spielt in dem Film ja auch eine unglaublich große Rolle, immer wieder dieses, wie schaffen wir es, dass die Leute sich ihr eigenes Haus bauen können? Und ich glaube, das gehört auch noch damit so rein in dieses, ja.
Also das ist auch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe hier bei unter meinen Notizen, dass also das ist das Einzige, was nicht so ganz zeitlos ist daran, dass hier der Kreditgeber als so ein Gutmensch dargestellt wird. Also die Baileys sind diejenigen, die armen Leuten ermöglichen, ein Haus zu bauen, weil sie denen halt Kredite geben,
aber
die sie halt für den Rest ihres Lebens wahrscheinlich abstottern müssen.
Aber das ist trotzdem...
Und das ist halt, wie du ja gerade schon sagtest, genau der gleiche Grund, der halt vor einigen Jahren die ganze Finanzwelt in die Krise gebracht hat, dass halt einige Banken jedem Kredite gegeben hat, auch Leuten, die es halt nicht zahlen konnten.
Nee, aber das ist dann doch wieder nicht genau das Gleiche, weil halt die Baileys, wie ich schon sagte, so eine Art Sparkasse, so eine Kleinbank sind. Irgendwie, das ist ja auch genossenschaftlich. Es gab da ja irgendwie so einen Rat gesehen, Stadtrat, der halt da irgendwie den Vorsitzenden der Bank wählt. Und der hat, als dann diese Finanzkrise ist, betont er ja auch irgendwie, dass das, wenn die sich jetzt alles auszahlen lassen, dann geht die Bank pleite und dabei ist das ja irgendwie, die gehört ja den allen so. Und während jetzt der letzten Finanzkrise war das eben auch so, dass es in Hollywood eine Kampagne dafür gab, dass die Amerikaner das Geld von den großen Banken abziehen und wieder den kleinen Genossenschaftsbanken geben. So.
In Hollywood?
Die haben sich halt Hollywood-Stars für eingesetzt. So. Das sind ja in Amerika dieses Link-Gesocks, so, diese Hollywood-Stars. Und die haben halt dafür plädiert, dass halt so diese großen Investmentbanken, die halt den ganzen Scheiß gemacht haben, auch mit den faulen Krediten und so, dass die Leute halt denen einfach den Rücken zukehren und so wieder zurückgehen zu den kleinen Genossenschaftsbanken, sowas. Und ich glaube, dieser Widerspruch ist halt, Potter ist halt so der Investmentbanker, während halt die Baileys, die sind schon so die anständigen kleinen Banker. Und daher würde ich das nicht so sehen, dass das jetzt nicht mehr zeitgemäß ist.
Ja, ich fand es halt interessant, weil für mich halt die Banken, die Kredite vergeben und die Kredite einfach vergeben, halt einfach die Bösen sind. Und dann sollte dem Film komplett.
Aber der ist halt ein aufrechter Mann, was übrigens ein Leitmotiv von Capra ist, dass er einen aufrechten Helden hat, der mit einer korrupten Welt sich auseinandersetzen muss. Das variiert Capra immer wieder. Hatte Mr. Smith geht nach Washington, haben wir das auch so gesehen, so der kleine Landei, was halt ins korrupte Washington kommt und den Laden da aufmischt. Und aber auch bei It Happened One Night wurde es zumindest so angedeutet in dieser Szene, wo dann der Held die Belohnung nicht einkassieren will, sondern nur seine Spesen wieder zurückhaben will. So, das sind also das ist so ein romantisches Bild von Capra, was er halt immer wieder in seinen Filmen unterbringt.
Ja, schön, ne?
Nee.
Du hattest hier, während wir das geschaut haben, auch was auf meinen Notizblock gekritzelt.
Ach ja, es gibt so eine wunderschöne Szene, wo wir auch gleich bei den Zitaten sind. Es gibt so eine wunderschöne Szene, wo George Bailey mit dem Herrn Potter verhandelt. Da geht es nämlich genau darum, dass Potter ihm einen Job anbietet. Und sie setzen sich beide und Potter sitzt halt so auf so einem, der sitzt im Rollstuhl so, aber er sitzt halt in so einem eher thronartigen Rollstuhl. Und Bailey setzt sich dann halt in so einen Sessel, wo er so ganz tief versinkt. Und das wird in der Serie 30 Rock zitiert, wo es nämlich auch darum geht, dass so einer der Drehbuchautoren, oder nee, ich glaube einer der Stars der Serie, halt einen neuen Vertrag aushandelt. Und dann ist es auch so, dass so der Showrunner halt auf seinem Bürostuhl sitzt und ihm einen Stuhl anbietet. Und dann ist halt auch so ein Sessel, in dem er so voll versinkt. Und dann hast du halt dieses schöne Bild, dass du halt so eine total ungleiche Partner hast. Der Film hat, wie ich schon sagte, einen enormen Impact, besonders auf das amerikanische Kino gehabt. Es gibt, wenn man in der International Movie Database mal nachschaut, es gibt über 300 Referenzen des Films im Laufe der Zeit. Ein paar haben wir jetzt auch schon genannt. Besonders häufig zitiert wurden einerseits natürlich wieder die Titelreferenz. Also es gibt zum Beispiel irgendwie bei den Simpsons gibt es einen Laden, It's a Wonderful Knife und so, und It's a Wonderful Wife und was man nicht alles mit dem Titel verballhornen kann, das wurde immer wieder gemacht, aber vor allem diese What-If-Ausgangssituation, dieses Was wäre wenn, wird immer wieder zitiert und auch die Brückenszene mit dem, dass da jemand Suizid begehen will. Und dann es irgendeine Form von Intervention gibt. So zum Beispiel bei Alf in einer Weihnachtsfolge von Alf, da ein verzweifelter Weihnachtsmann-Schauspieler, also der im Krankenhaus immer den Weihnachtsmann mimt, der will dann Suizid begehen und Alf hindert ihn daran.
Alf kommt mal aus dem Haus raus?
Ja, es ist eine verworrene Situation, wie er aus dem Haus rauskommt. Ich bin ein riesen Alf-Fan und die meisten meiner Lebensweisheiten stammen von Alf, wie zum Beispiel Curry ist gut, da wachsen dir die Haare in den Ohren. Und finde, wir sollten alle viel mehr Alf sehen. Wir können zum Beispiel mal Alf den Film gucken. Den habe ich selbst noch nie gesehen, weil ich so ein bisschen Angst vor ihm habe. Weil ich
ja, also Filme sind oft nicht so gut.
Ich glaube, es ist Also
ja, ich dachte übrigens auch, dass wir du hast mir erzählt, ich würde so gerne mal den Film gucken, den die Amis immer an Weihnachten anschauen.
Mhm.
Der heißt Ist das Leben nicht schön? Und dann habe ich mich gewundert, dass die Amis einen Film mit Roberto Benigni angucken. So.
Das Leben ist schön, heißt der. La Bella e Vita.
Ja.
Ja. Nee, La Vita eben. Bella.
Das Leben ist schön, halt.
Auf Whatever, mich. Ja, ich glaube gerade 14 Millionen gemacht.
Hat echt ziemlich lange gebraucht, bis ich das dann jetzt mal mitgekriegt habe, dass es ein ganz anderer Film ist, ja.
Der Film hat, wie ich schon erwähnte, von den Simpsons wiederholt den Ritterschlag bekommen. Mein Lieblingszitat bei den Simpsons ist eine Szene, in der sich Homer fragt, wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn er It's a Wonderful Life nie gesehen hätte.
Was wäre denn dann?
Ich glaube, keine das Details. Bleibt einfach so offen stehen, so, aber es ist einfach so Meta, dass mir das einfach gut gefällt. Bei How I Met Your Mother gibt's auch eine Folge, wo die Gang in den Film gehen will und sie dann alle irgendwie ihre kleinen Problemchen haben und die alle total banal sind und dann Ted, der Hauptdarsteller, quasi da als Clarence auftritt und ihnen alle den Kopf wäscht und ihnen zeigt, dass das Leben eigentlich total schön ist und sie sich nur anstellen und sie dann irgendwie alle gehen und ihre Probleme lösen und er am Ende deswegen alleine in den Film gehen muss, so. Pulp Fiction hatten wir schon erwähnt, es etliche Serien haben das aufgegriffen, aber auch Spielfilme, wie zum Beispiel Back to the Future hat, da gibt es, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber da muss es wohl eine Albtraumszene geben, in der Potter's Will zitiert wird.
Weiß ich nichts mehr.
In Bruce Allmächtig, kennst du den? Das ist so ein Film mit Jim Carrey, der von Gott eben allmächtig gemacht wird. Und da wird die Szene mit ich lasso dir den Mond herunter zitiert, indem er, weil er allmächtig ist, nämlich eben das macht. Und das größte Muppets Weihnachtsspektakel ist parodiert auch noch den Film komplett. Und bevor wir euch jetzt mit unserer Punktevergabe verabschieden, muss ich noch zwei kleine Details erzählen, die Paula vielleicht in ihrer Punktevergabe beeinflussen könnten.
Oh Gott.
Nummer eins. Mhm. Genau wie Hitchcock konnte dieser Film nicht einen einzigen Oscar gewinnen, obwohl er für 5 Oscars nominiert war. Und Nummer zwei ist, dass der Film, ich glaube 1991, von der United States Library of Congress, also der Bibliothek des Kongresses, des Parlaments, Library, nicht Library, ja. Mhm. Vergesst mein Englisch bitte sofort wieder, das ist mir jetzt unheimlich peinlich.
Nein, das muss es nicht sein.
Also der Film ist zum nationalen Kulturgut erklärt worden. So. Mhm. Und nun, Paula, auf unsere berüchtigten, legendären, weit verbreiteten und mittlerweile schon zum Standardwerk erkorenen Skala. Von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt It's a Wonderful Life?
Okay, ich muss noch mal alle Faktoren durchgehen.
Lass mir erst eine sehr wichtige Frage fragen. Ja? Ist der Film besser als Ritter der Kokosnuss?
Ja. Ich glaube schon.
Da haben wir schon mal ein großes Spektrum an Punkten. Aber mit anderen Filmen
kann ich es jetzt nicht vergleichen, weil das habe ich alles nicht mehr im Kopf. Also, ich würde ihn nochmal anschauen. Wichtiges Kriterium, um über die 50 Punkte zu kommen. Ich würde ihn gerne nochmal anschauen.
Du hast gesagt, er ist zeitlos.
Er ist zeitlos.
Check.
Man kann sich identifizieren.
Check.
Die Bilder...
Bilder sind gut.
Die Bilder sind aber nicht so...
Doch, die Bilder sind gut. Die Bilder sind so gut, dass zum Beispiel...
Dieses in der Gesicht?
Erst, ja...
Mensch, wann kommt denn das mit dem Gesicht?
In der ersten Szene, wo man Peter Bailey sieht, lässt halt irgendwie Josef oder so, oder irgendein Co-Engel von Clarence lässt halt das Bild einfrieren. Und Peter wird uns erstmal in einer Kruzifix-Pose gezeigt. Also er steht da als Messias mit ausgebreiteten Armen, als würde er da.
Was macht er denn da?
Das ist da auf dem Eis, die Geschichte, so. Wo er seinen Bruder gleich retten wird, vor dem Ertrinken. Und er dirigiert da irgendwie die anderen Jungs, aber halt einfach nur wie das Bild einfriert, ist er gleich halt als quasi Messias am Kreuze zu sehen, so. Und das ist ja einfach seine Rolle halt, der sich für die Welt aufopfert.
Okay, aber das war jetzt nicht das, was ich unter die Kategorie Bilder jetzt gesteckt hätte, sondern bei Bildern meine ich, dass es irgendwie schön anzusehen ist.
Ja, aber das sind ja halt so, solche Details machen das ja unglaublich schön anzusehen. Nee,
ich meinte jetzt tatsächlich einfach Ansichten. Nur Ästhetik, okay, keine...
Symbolträchtige Bilder finde ich sehr schön.
Ja, aber das ist
halt... Ja, das haben wir irgendwann. Müssen wir ja nicht alle...
Das finde ich eigentlich. Ich meine halt sowas wie schöne Landschaft oder tolle Zeichnungen oder so. Weißt du?
Gut. Schön, dass wir drüber geredet haben.
Sei keine halt beleidigt.
Ich bin nicht beleidigt. Die Geschichte ist halt nur auf meiner Seite.
Die Dialoge könnten schlechter sein.
Die sind schon gut. Allein so dieser, wie er und Clarence in der Bar sind und der Barmann sie fürs komplette Idioten hält, weil sie nur Scheiße
hat. Ja, das fand ich aber auch total übertrieben, wie der Barmann reagiert hat. Das
super. Ja, er ist ja böse, weil also alle sind jetzt, böse, weil Potters will.
Hast du denn jetzt irgendeinen Zweizeiler im Kopf gerade? Kannst du irgendwas wiedergeben?
Jedes Mal, wenn eine Glocke erklingt, bekommt ein Engel seine Flügel verliehen.
Das ist schön, ja. Ja, ich glaube, es sind wieder so um die 80 Punkte.
Komm. Wie viel? Nun gut, wir haben gerade eine kleine Pause gemacht. Jetzt 3 Stunden später. Paula ist in ihrem Grübeln unglaublich weit vorangeschritten.
Irgendwas zwischen 75 und 88.
Wieder 3 Stunden später, was ihr nicht gehört habt, ich habe das geschnitten, weil Paula hier noch immer auf unserem Sofa sitzt und überlegt, wie viele Punkte sie dem Film geben soll. Paula, sind Sie zu einer Entscheidung gekommen?
Vielleicht 79,5.
Du kannst keine halben Punkte verleihen.
Da muss ich nochmal drüber nachdenken.
Wir sind jetzt in den frühen Morgenstunden. Paula ist immer noch am Überlegen, wie viele Punkte sie dem Film geben wird.
Ich glaube 84. Ja, 84.
Ist ja fast das gleiche wie 79,5. Wow.
Nee, 84 sollen es sein.
Top, ich gebe ihm 86.
Was? 2 mehr? Warte, da muss ich nochmal mein Ergebnis überdenken.
Bitte nicht. Wenn ich 84 aussage, hörst du dann auch zu denken?
Nee, weil du findest ihn offensichtlich besser als ich. Gott. Wegen der Bilder. Nee, 84, it is.
Okay, und ich sag 86, sind wir beim Schnitt von 85. Ich denke, da haben wir ihn gut einsortiert. Und damit, liebe Hörer und Hörerinnen, entlassen wir euch nun in ein besinnliches Weihnachtsfest.
Genau. Entspannt euch schön von der stressigen Vorweihnachtszeit.
Esst viel und gutes Essen.
Aber nicht zu viel, dass euch der Bauch wehtut.
Spendet was.
An uns.
Das ist jetzt, das hast du jetzt gesagt. Nein, so an irgendwie Amnesty International oder, also ich sag jetzt nicht, spendet an eine Organisation oder eine Person, von der ihr glaubt, sie würde in George Baileys Sinne handeln.
Du hast mal erzählt, dass es irgendwie so eine Art Index gibt oder so eine Formel, mit der man messen kann, für welche Organisation es sich zu spenden lohnt.
Es gibt so ein NGO-Siegel, das eine NGO nur verliehen bekommt, wenn sie weniger als, hast du nicht gesehen, Prozent der Spendeneinnahmen in die eigene Organisation steckt. Also wenn die NGO das hat, also NGO, nicht Regierungsorganisation, wenn die so ein Siegel hat, weißt du halt, dass das Geld auch wirklich bei den Hilfsbedürftigen ankommt.
Und wie finde ich das raus?
Damit werben die, weil das ist halt einfach ein Werbeding. Ich gehe auf deren Homepage und dann wirst du das sehen.
Wie heißt das Siegel?
Ich weiß es nicht mehr.
Das ist schade.
Könnte ich recherchieren, werde ich tun und in den Blog hauen. Aber darum sollte, oder willst du jetzt noch mehr dazu sagen?
Ich wollte nur sagen, dass UNICEF und der BUN, nee, und der WWF das bestimmt nicht haben.
Ja, UNICEF ist ja berühmt-berüchtigt dafür, dass die so einen großen Apparat haben.
Ja, das weiß man ja auch, ne?
Whatever! Ihr solltet jetzt natürlich auch schöne Geschenke kriegen an Weihnachten. Wir alle hoffen auf eine weiße Weihnacht. Denkt an die Kinder.
Denkt an die Kinder.
Weihnachten ist das Fest der Kinder. Und der Liebe. Habt guten Sex an Weihnachten.
Was?
Das Fest der Liebe.
Ach so.
Ja, ich glaube, ich bringe mich hier gerade ins Teufelsküche.
Nee, das ist da. Kann man ja wohl nichts gegen sagen.
Nee. Hast du noch irgendwelche Weihnachtswünsche?
Sex ist irgendwie so das Wenigste, wenn
das, an Weihnachten denken muss.
Ja, du hast gerade das Fest der... da könnte man Kinder zeugen.
Na, das muss man jetzt auch halt gleichzeitig machen. Also man kann ja auch irgendwie mit den Kindern feiern und wenn die dann... Whatever.
Naja, du hast mich jemals unterbrochen.
Ja, immer.
Ich habe einmal regelmäßig für den WWF gespendet, also ich war da Mitglied, ja. ich saß im Zug und dann habe ich am Frankfurter Flughafen, im Bahnhof, habe ich so ein Riesenplakat gesehen mit einem Tiger drauf, aus einem Tiger, der auf Sumatra lebt. Und dann stand irgendwie drauf, hier nur für 3 Euro im Monat kann ich irgendwie so einen Tiger retten oder so.
Hammer!
Das hat mich so überzeugt, dass ich dann da eingetreten bin und immer meine 3 Euros gelatzt habe. Da war ich noch Student übrigens, ja. Und was ist? Ja, ich habe da fast wöchentlich irgendwelche Briefe bekommen mit so Überweisungsträgern, ja, wo ich dann noch mehr spenden sollte für irgendwelche Schildkröten und so weiter. Und allein das Material und das Porto von diesen Briefsendungen hat die 3 Euro im Monat bestimmt schon getoppt. Ja. Tja. Das habe ich nicht kapiert und da habe ich sogar mal hingeschrieben, dass ich dieses ganze Zeugs nicht haben will, sondern dass sie meine 3 Euro vielleicht mal sinnvoller einsetzen sollten. Aber das haben sie nicht gemacht. Die haben einfach...
ne? Also ich habe eine persönliche Erfahrung, auch wenn wir jetzt schon so aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mal ein Praktikum bei Cap Anamur gemacht und die haben eine extrem schlanke Struktur. Das ist ein Verein, ehrenamtlich organisiert. Die hatten genau 4 feste Mitarbeiter. Sie waren gerade, als ich da Praktikum gemacht habe, am Überlegen, ob sie den 5. einstellen in der ganzen Organisation. Und die Hauptaufgabe von Cap Anamur, also berühmt wurden sie dadurch, dass sie halt so Boat People retten, aber das ist eigentlich nicht ihre Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe ist, dass sie in Krisengebiete gehen und dort Krankenhäuser aufbauen. Mhm. Und dafür investieren sie halt das ganze Geld und schicken da halt dann Ärzte von hier hin, aber mit der Philosophie, dass das langfristig an die Einheimischen übergeben werden soll. Das fand ich auch noch sehr gut, dass sie halt nicht nur so ein Abhängigkeitsverhältnis schaffen, so wir schicken unsere gut ausgebildeten Ärzte darunter, sondern dass sie halt das so starten, das Projekt, aber irgendwann soll das halt dann selbst sich tragen.
Ja, meinst du denn, dass sie das Siegel haben?
Die hatten, die waren damals, als ich da Praktikum machte, gerade dabei, das zu beantragen. Und der Buchhalter von denen, das ist einer der Festangestellten war, der hat sich nur schäbisch gelacht, weil er sagte so, die Bedingungen, die wären so lasch, das würden sie alles sowas von locker erfüllen, weil sie halt viel weniger für die Organisation ausgeben, so. Und
ja, dann bist du
mein,
ja schon
mein Kumpel Chrissy sagte halt auch mal, der hat sich ja auch ziemlich viel damit auseinandergesetzt, von seinem Studium her und so, dass überhaupt so NGOs, die auf Vereinsbasis organisiert sind, dass das immer auch so ein ganz gutes Indiz ist, weil Verein ist halt ehrenamtlich und das heißt, dass da nicht viele Leute das Geld in die eigene Tasche stecken.
Also sowas wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Ja, sowas zum Beispiel, weil dann hast du da einen Vorstand, der ist, der arbeitet ehrenamtlich in der Regel.
Gut, dann wissen wir jetzt alle Bescheid.
Wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass es eine ausschließliche Liste war von Empfehlungen und Abraten, die wir hier erteilt haben, sondern es gibt schon noch ganz viele ganz andere tolle Organisationen.
Sie.
Hast du noch was zu sagen?
Nope.
In dem Sinne, man hört sich.
Adios.
Tschüss.
Kiss me like